Ich bin verkabelt. Können wir loslegen? Also, ich will mit Ihnen heute weiter hineinsteigen in die religionskritische Position von Ludwig Feuerbach, die ja für die allgemein philosophisch-atheistische Diskussion eine ganz zentrale Position darstellt. Vielleicht sogar die Drehscheibe schlechthin. Davon gesprochen, vielleicht der Kern des Atheismus-Argumentes, der Vorwurf, der Verdacht, die Behauptung, dass Gott eine Vorstellung ist, eine Idee ist, die eben aus dem menschlichen Bewusstsein stammt, aus menschlichem Bedürfnis produziert wird, dass diese generelle sozusagen atheistische Haltung im Feuerbach einen besonders signifikanten, einen besonders einflussreichen, aber auch einen besonders gut durchgearbeiteten und komplexen Ausdruck gefunden hat. Ich habe ein bisschen was zum Kontext von Feuerbach erzählt, der politische Kontext des Vormärzens, die rechtlich reformatorischen, reformerischen, muss man sagen, Bestrebungen seines Vaters. Und dann vor allem zum intellektuellen Profil Feuerbachs gehört natürlich ganz wichtig, sich klarzumachen, dass er von der Religionsphilosophie Hegels in starkem Maße bestimmt ist. Und um Feuerbach zu verstehen, ist es sicher hilfreich, seine Philosophie zu verstehen als eine Absetzbewegung von Hegel. Man versteht ja immer etwas besonders gut, wenn man weiß, wogegen sich eine Position richtet. Jede Position ist auch eine Negation, ist bestimmt durch Absetzung und Abgrenzung. Deshalb ist es gut, sich Hegel klarzumachen als die Position, von der sich Feuerbach abstößt. Aber in der Negation, in der Verneinung ist man auch immer auf das bezogen, was man verneint. So ist auch Feuerbach im Wesentlichen bestimmt durch Denkfiguren Hegels. Also es gibt eine doppelte sozusagen, nicht gerade Notwendigkeit, aber aus zwei Gründen liegt es nahe, sich Hegel als eine Voraussetzung des Feuerbachschen Denkens klarzumachen. Ich habe dann versucht, so in 7 Meilenstiefeln durch die Grundzüge der hegelischen Religionsphilosophie zu rasen. Als Kernüberlegung hatte ich Ihnen klargemacht, dass Religion, religiöses Bewusstsein, religiöser Glaube, religiöse Praxis auf eine Ebene des, sagen wir mal, geistigen Lebens gehört für Hegel, die er die Vorstellung nennt. Die Religion vermittelt uns Vorstellung, das soll heißen, ein auf eine bestimmte Weise geprägtes Bewusstsein von der Wahrheit. Die Vorstellung ist aber eben noch kein vollständiges wissenschaftliches Begreifen. Vorstellungen haben wir auch in anderen Bereichen des Lebens, wir haben auch in der Moral, in der Ästhetik, in anderen uns prägenden existenziellen Kontexten Vorstellungen, die uns zunächst orientieren, die unsere Weltwahrnehmung symbolisch strukturieren. Aber für die Religion ist besonders das charakteristisch, dass sie eigentlich als Religion über das Vorstellungshafte nicht hinauskommt. Insofern hat Religion als eine Bewusstseinsform für das menschliche Bewusstsein eine wichtige Funktion. Sie ist das Bewusstsein der absoluten Wahrheit. Also kann man sich über den Gottesbegriff klar machen, mit der Idee, dass es einen Gott gibt, kommt gewissermaßen die absolute Geltungsprätension in die menschliche Kultur. Also die Vorstellung, dass es nicht nur hier oder da etwas gibt, was richtig oder zuverlässig oder erfolgreich oder zutreffend sein könnte, sondern dass es so etwas gibt wie die Wahrheit in einem umfassenden, absoluten, unbedingten Sinn. Diese Prätension der absoluten Wahrheitsgeltung kommt gewissermaßen durch die Religion in die menschliche Kultur. Und diese Wahrheit, also dass es eine absolute, für alle unbedingt verpflichtende, gültige Wahrheit gibt, diese Wahrheit ist aber in der Religion, wie hier gesagt, in der Form der Vorstellung gegeben. Und das ist die Aufgabe der Philosophie oder ihr Grundmodus, könnte man sagen, Vorstellung in Begriffe zu transformieren, zu übersetzen, wie hier gesagt. Also das, was in der Vorstellung gewissermaßen geahnt wird, narrativ tradiert wird, symbolisch repräsentiert wird, wird im philosophischen Wissen, das mit dem Begriff arbeitet, in seiner Allgemeinheit, Objektivität und Notwendigkeit erkannt. Also auch die Religion hat schon ein Bewusstsein von der Wahrheit, erst die Philosophie hat ein Wissen von der Wahrheit. Daraus folgt, das ist eine zentrale These in der Hegel-Interpretation und schließt sich auch an eine Selbstauskunft Hegels an, daraus folgt, dass Philosophie und Religion denselben Inhalt haben. In beiden Fällen oder in beiden Medien, in beiden Kulturbereichen, wenn Sie wollen, geht es um die Wahrheit, um die absolute Wahrheit. Das unterscheidet Religion von anderen Lebenseinstellungen. Hier geht es um die absolute Wahrheit. Das unterscheidet aber auch die Philosophie von anderen partiellen Wissenschaften, die sich vielleicht mit vorläufigen Ergebnissen in einigen Teilbereichen begnügen. Auch die Philosophie hat diese unbedingte Wahrheitsprätension nach Hegel. Also die Wahrheit, wenn Sie wollen, und nichts als die Wahrheit, das ist der Stoff, um den es in der Religion wie der Philosophie gleichermaßen geht. Different sind Religion und Philosophie aber ihrer Form nach. Philosophie verwandelt unsere Vorstellung in Begriffe, der Inhalt bleibt immer dasselbe. Derselbe, Entschuldigung. Nun kann man diese Doppelthese von der Identität des Inhalts und der Differenz der Form, also Religion und Philosophie haben den gleichen Inhalt, aber in unterschiedlicher Form, man kann diese Doppelthese jetzt in zwei Seiten, zwei Richtungen lesen. Es gibt einmal die Behauptung, die sagt nun, wenn die religiöse Vorstellung in den philosophischen Begriff übersetzt, aufgehoben, umgewandelt wird, dann verliert die religiöse Vorstellung das, was für sie charakteristisch ist. Die Transformation in Philosophie zerstört die Religion. Saving a village by destroying it. Ups, Entschuldigung. Die andere Lesart wäre zu sagen, und das war Hegels Auffassung, nur durch diese Umwandlung in die begriffliche Form erhält die religiöse Vorstellung ihre Rechtfertigung. Also Hegel war der Meinung, die religiöse Vorstellung hat gewissermaßen Recht, sie hat die Wahrheit erfasst, sie kann aber diese Tatsache, dass sie die Wahrheit erfasst hat, nicht mit ihren eigenen Mitteln explizieren. Also unter dem Namen Gottes hat die religiöse Vorstellung die Wahrheit erfasst, ist der religiösen Vorstellung die Wahrheit eben im Bewusstsein gegeben. Dass dem aber so ist, kann die religiöse Vorstellung mit ihren eigenen Mitteln nicht zeigen. Also um zu zeigen, dass zum Beispiel die Narrative, die biblischen Erzählungen wahr sind, kann rückfragen, ob diese biblischen Erzählungen wahr sind, kann das religiöse Bewusstsein gewissermaßen wieder nur mit einer neuen, mit einer anderen Erzählung antworten. Oder auf die Frage, ob eine dogmatische Autorität gültig ist, kann die religiöse Vorstellung wieder nur antworten, indem sie erneut auf die dogmatische Autorität beruft. Sie kann sich aber nicht auf eine Ebene der rationalen, der absolut objektiven und notwendigen Argumentation. Also erst durch die philosophische Rekonstruktion oder Umwandlung erhält das religiöse Bewusstsein seine Rechtfertigung. Es ist so eine allgemeine Tendenz oder allgemeine Grundrichtung in der Interpretation der hegelischen Philosophie im Ganzen, dass man sagt, naja, es gibt die Fraktion der Linkshegelianer, Feuerbach, Marx und andere gehören dazu, die besonders die Differenz der Form betont haben. Okay, was uns Hegel übermittelt, ist die Einsicht in die große Differenz zwischen dem religiösen, vorstellungshaften Bewusstsein und dem philosophisch-begrifflichen Bewusstsein. Die Rechtshegelianer, die dann danach nicht mehr, also nach der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr so einflussreich gewesen sind, die Rechtshegelianer haben die Identität des Inhalts betont. Also was uns Hegel hier gibt, ist eine Rechtfertigung bestehender Normen, bestehender Praktiken, bestehender Gesetze, aber eben auch bestehender dogmatischer Gehalte und bestehender religiöser Praktiken. Also, es scheiden sich die Geister schon sehr früh, gewissermaßen unmittelbar nach Hegels Tod, an der Interpretation dieser Doppelthese. Sollen wir die Identität des Inhalts betonen, Religion und Philosophie haben den gleichen Inhalt, oder die Differenz der Form? Hegels zentrale religionsphilosophische These lautet also, um das nochmal zusammenzufassen, Religion und Philosophie sind ihrem Inhalt nach identisch, ihrer Form nach aber verschieden. Diese These von der Identität des Inhalts und der Differenz der Form bildet eben den zentralen Ausgangspunkt für die Philosophie nach Hegel. Nach Hegel in diesem doppelten Sinn, zeitlich nach Hegel, aber sich eben auch auf Hegel beziehen. Diese These von der Identität des Inhalts und der Differenz der Form von Religion und Philosophie ist die, wenn Sie wollen, Voraussetzung des Zerbrechens der hegelischen Philosophie in eine linke und rechte Fraktion. Links- und Rechtshegelianer können daran erkannt und unterschieden werden, ob sie in apologetischer Hinsicht die Identität des Inhalts oder in kritischer Absicht die Differenz der Form von Religion und Philosophie betonen. Um es nochmal kurz zu sagen, die Rechtshegelianer betonen die These von der Identität des Inhalts von Religion und Philosophie. Hegel hat in ihren Augen eine philosophische Rechtfertigung der Religion geliefert, insbesondere der christlichen Religion. Hegels Religionsphilosophie liefert nach dieser Sicht die Rechtfertigung auch einer konkreten Gestalt von Religion in dem gegebenen politisch-kulturellen Kontext. Also kurz, etwas karikaturhaft zugespitzt gesagt, liefert Hegels Religionsphilosophie nach dieser Auffassung die Rechtfertigung der Einheit von preußischem Staat und lutherischer Kirche. Und diese rechtshegelianische Interpretation hat sicher Hegels zweifelhaften Ruf als preußischer Staatsphilosoph begründet. Dagegen haben die Linkshegelianer, und das sind an prominentester Stelle Ludwig Feuerbach, David Friedrich Strauss und Bruno Bauer zu nennen, haben die Linkshegelianer eben die These der Differenz der Form betont. Vor allem eben in Bezug auf Hegels Auffassung, dass die religiöse Vorstellung erst durch ihre Überführung in den philosophischen Begriff ihre wahre, rationale Rechtfertigung erhält. Erst die Philosophie ist in der Lage, die Wahrheit der Religion vollständig zu verstehen, zu erklären und zu rechtfertigen. Die linkshegelianischen Positionen, die von der These der Differenz der Form ausgingen, sahen also in Hegels Religionsphilosophie gerade den Ansatz einer Aufhebung, einer Transformation der Religion in säkulare Wissenschaft und Politik, eine Übersetzung von Theologie in Anthropologie. Und dieses Programm hat eben wie kein zweiter Feuerbach. Also wenn der religiöse Gehalt in philosophisches Begreifen übersetzt wird, dann wird erkannt, dass der unter der Maske oder in der Form des theologischen auftretenden Inhalts in seinem wahren Kern eigentlich ein anthropologischer Inhalt ist. Also Feuerbach ist sicher einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste dieser frühen Linkshegelianer. Er hat sicher am deutlichsten herausgearbeitet, dass eine generelle Aneignung, Einschätzung und auch Kritik Hegels eben an der Interpretation der Religionsphilosophie von Hegel. Die anderen Linkshegelianer sind in ihrer Absetzung von Hegels System oder Hegels Philosophie weitestgehend Feuerbach gefolgt. So hat Marx zum Beispiel davon gesprochen, dass mit Feuerbach die Religionskritik und damit die Kritik des Hegelschen Systems ein für alle Mal vollendet und damit auch erledigt sei. Also die Kritik der Hegelschen Religionsphilosophie und dann auch die Entlarvung dessen, was an der Hegelschen Philosophie fragwürdig ist, diese Aufgabe, diese Mission ist mit Feuerbach erfüllt worden. Gut, schauen wir uns jetzt vor diesem Hintergrund genauer an, also in Einzelschritten, wie Feuerbach diese Transformation erfüllt, wie er sozusagen in der linkshegelianischen Interpretationsspur an Hegel anschließt und betont, dass die Verwandlung des religiösen Inhalts in den philosophischen Begriff gewissermaßen gleichzeitig eine Entlarvung des theologischen Gehalts oder der wahren Natur des theologischen Gehalts der religiösen Überlieferung besteht, und diese Entlarvung besteht eben darin zu erkennen, dass die Theologie die Maske der Anthropologie ist. Wovon das religiöse Bewusstsein spricht, wenn es von Gott spricht, ist die Wahrheit, aber es ist die Wahrheit über den Menschen. Besonders einflussreich natürlich, davon haben Sie alle schon gehört, ist Feuerbachs Schrift Das Wesen des Christentums von 1841, die ich gleich in Ihren Grundzügen versuche, mit Ihnen durchzugehen, möchte aber gewissermaßen eine erste Vorstufe kurz skizzieren. Ich habe das letzte Mal ja schon von den verschiedenen Stufen der Feuerbachschen Philosophie und damit auch gerade seiner Religionstheorie gesprochen. Und man kann hier eine frühe idealistische Phase unterscheiden von der kritischen Phase, die sich eben um 1841 herum herauskristallisiert, also eine frühere Phase noch, in der sich Feuerbach noch enger an Hegel anlehnt und sich erst langsam von ihm abstößt. Das ist eine frühe Phase, die etwa bis 1838, 1839 reicht, also die ersten Jahre nach Hegels Tod. Hegel ist 1831 gestorben. Besonders deutlich werden diese frühen, sich noch an Hegel anlehnenden Gedanken artikuliert in seiner Schrift von 1830, Gedanken über Gott und Unsterblichkeit. die Leitbegriffe, die Feuerbach in dieser ersten Phase verwendet, um eben herauszufinden, was der Mensch ist, was der Inhalt ist, von dem die Religion spricht auf ihre Weise. Also diese Leitbegriffe sind noch sehr stark, wenn Sie wollen, rationalistische Begriffe. Also vor allem der Begriff der Vernunft. Ausdrücke wie Gefühl und Wille bezeichnen dagegen das Prinzip der Individualisierung, die individuellen Charaktereigenschaften. Also auch hier schon sehr früh legt sich Feuerbach im Anschluss an Hegel die Frage vor, was ist eigentlich der allgemeine Begriff des Wesens des Menschen? Und Feuerbach hier noch sehr früh, einer gewissen Nähe zu Hegel, ist der Meinung, dass eben Vernunftbegriffe das Allgemeine bezeichnen, während andere Vermögen, wie gerade der Wille und das Gefühl, Prinzipien der Individualisierung bezeichnen. Also durchaus ein Motiv, das bei Hegel vorgebildet ist. Was uns verbindet, was gewissermaßen uns erkennen lässt, dass wir einer gemeinsamen Gattung angehören, ist die Vernunft. Sie ist das Vermögen des Allgemeinen. Unser Wille, unsere partikularen Ziele, wenn Sie so wollen, und unsere persönliche Empfindung, also Wille und Gefühl partikularisieren, zeichnen uns als besondere Wesen, als Individuen aus. Die Vernunft ist das Wesen der Allgemeinheit. Das heißt, eine bewusste Allgemeinheit, eine bewusste Repräsentation, ein Bewusstsein davon, dass wir einer allgemeinen Gattung angehören, dass wir bestimmte Eigenschaften mit anderen teilen, die so sind wie wir, ein solches Bewusstsein wird letztlich nur im begrifflichen Denken hergestellt. Ein natürlicher Gattungszusammenhang ist bewusstlos. Also natürlich gehören auch Tiere einer Gattung an und teilen bestimmte Eigenschaften, die wir als vernünftige Beobachter dann auch wahrnehmen können und beschreiben können. Aber Tiere haben sozusagen kein Bewusstsein davon, dass sie einer allgemeinen Gattung angehören. Das allgemeine Wesen bildet den Grund der Vereinigung und der Einheit der menschlichen Individuen gegenüber, unterschieden von, ihrer bloß natürlichen Existenzphase. Also durch Wille und vor allem durch Gefühl hängen wir gewissermaßen an der Naturseite unseres Wesens. Das Triebhafte, das Empfindsame, das Wollende ist das, was uns zu Naturwesen macht und vereinzelt. Erst im allgemeinen vernünftigen Wissen werden wir auch zu Allgemeinheitswesen, zu Wesen, die eine Vorstellung davon haben, dass wir eine allgemeine Gattung angehören. Das heißt, die eine allgemeine und unendliche Vernunft besitzt, wenn es um die Wesensbestimmung geht, den Vorrang vor den individuellen Bedürfnissen. Die Vernunft bestimmt das allgemeine Sein des Menschen. Zitate, zum Beispiel aus den frühen Schriften aus den 30er Jahren von Feuerbach: Denkend bin ich verbunden. Oder vielmehr, ich bin eins mit allen. Ich selbst bin geradezu alle Menschen. Ich denke, also bin ich alle Menschen. Also im Fühlen bin ich gerade nicht verbunden. Im Gefühl fühle ich mich in meiner Besonderheit, in meinem, was weiß ich, in meiner Gier, in meiner Wut, in meiner Freude. Fühle ich mich sehr intensiv. Verbunden empfinde ich mich im Denken. Denkend bin ich verbunden. Deshalb hatte Feuerbach durchaus auch die Zuversicht, so auch der Titel seiner Habilitationsschrift, dass es gibt wie eine, Zitat, allgemeine, unendliche Vernunft. Und dass so etwas wie philosophische Wahrheitserkenntnis möglich ist, die alle Wirklichkeit begrifflich durchdringt und die uns vor allen Dingen ein Wissen der Einheit, der Verbundenheit aller Menschen ermöglicht. Der Primat, wenn Sie wollen, des Geistigen war für Feuerbach deshalb lange Zeit fraglos. Die eigentliche Wahrheit kommt immer dem Ideal, dem Geistigen zu. Eben nochmal, das Natürliche ist das Partikulare, das Vergängliche, das, was keine ewige, objektive, allgemeine Wahrheit hat, das Geistige ist das Allgemeine. Es ist aber wichtig, sich eben klarzumachen, dass diese Rede vom Geistigen, vom Vernünftigen immer die Funktion hatte, schon sehr früh bei Feuerbach, den Allgemeinheitscharakter zu betonen und den Allgemeinheitscharakter des menschlichen Wesens zu definieren. Also was ist das menschliche Wesen in seiner Allgemeinheit? Das ist die zentrale Frage von Feuerbach. Und das Setzen auf die Allgemeinheit von Vernunftbegriffen war deshalb so wichtig, weil Feuerbach der Meinung war, dass nur die Vernunft diese Aufgabe lösen kann, das allgemeine Wesen des Menschen zu bestimmen, aber auch erfahrbar zu machen. Und es geht nicht nur darum, von außen zu beschreiben, was das allgemeine Wesen des Menschen ist, sondern auch zu beschreiben, wie jedem individuellen Mitglied dieser Gattung, dieses allgemeine Wesen, auch erfahrbar, transparent wird. Also deshalb ist die Rede von dem Allgemeinheitscharakter der Vernunft, der das allgemeine Wesen des Menschen bestimmen und erlebbar machen soll, besonders in einem praktischen Zweck verpflichtet, nämlich dem Zweck, dass es so etwas geben soll wie eine wahre solidarische Vereinigung der Menschen. Also die Menschen müssen auch in irgendeiner Weise erleben und spüren, was sie miteinander verbindet. Daher muss die Differenz zwischen der allgemeinen Gattung und dem menschlichen Individuum aufgehoben werden. Deshalb wird Feuerbach schon in dieser frühen Phase über eine rein begriffliche Aufhebung der Religion, also der Philosoph durchschaut, was Religion im Wesen nach ist, hinaus. Denn diese begriffliche Aufhebung, dieses begriffliche Durchschauen des Charakters der Religion wird nur von wenigen Philosophen geleistet. Es gibt so eine Formulierung in einer der späteren religionsphilosophischen Vorlesungen von Hegel, die man da auch so ein bisschen als Resignation gelesen hat. Okay, Hegel hatte das Programm, dass die Philosophen den wahren Charakter der Religion durchschauen, aber diejenigen, die das wirklich tun können, sind ja nur eine kleine gebildete Minderheit. Das ist, wie Hegel dann selbst sagt, ein isolierter Priesterstand. Das sind die wenigen, die hinter den Vorhang gehen können und das Allgemeine oder das Wahre sehen können. Was ist denn mit der Masse? Die breite Masse verharrt noch in der religiösen Vorstellung, aber das Bewusstsein der Allgemeinheit, die Erfahrung, dass jedes Individuum einer allgemeinen Gattung angehört und dass wir mit jedem Individuum, sozusagen den Nachbarindividuen dieser Gattung, den gleichen Respekt schulden, die gleiche Solidarität, wie wir sie für uns einklagen, das muss zu einer Form des bewussten Erlebens werden, für jeden, nicht nur für die gebildete philosophische Priesterkaste. Also, das Absolute, wenn Sie so wollen, das Wahre, soll nach Feuerbach im Bewusstsein aller Menschen verwirklicht werden. Aber zu einer solchen Allgemeinheit sind die konkreten Religionen gerade nicht in der Lage. Also, wir haben das Dilemma, dass die Philosophie zwar den allgemeinen Begriff des menschlichen Wesens ermittelt, im Ausgang von der Religion, aber zu dieser philosophischen Einsicht nur wenige fähig sind. Die Religion, das hat auch nur ein hegelisches Motiv, bei Hegel schon vorgebildet, die Religion ergreift das Herz der Menschen, ihre Sinnlichkeit, orientiert sie im praktischen Leben, gibt ihrer Fantasie starke Bilder und Narrative, aber Religionen treten im Plural auf. Religionen ergreifen das Herz des Menschen, prägen seine, wenn Sie wollen, sittlichen Urteile und seine Antworten auf das Leben, geben ihm Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens, aber gerade im Plural. Religion hat diese Charakter- und herzensbildende Kraft nur dadurch, dass Religion partikular ist, dass sich eine Religion von der anderen, eine Geschichte von der anderen unterscheidet. Also, Philosophie vermittelt an sich, verbindet die Menschen zu dieser anstrengenden, abstrakten, rationalen Vermittlung, sind aber nur wenige, die Philosophen in der Lage. Religion kann das Herz, die Sinnlichkeit, die ethische Praxis des Menschen viel unmittelbarer prägen, tut dies aber auf unterschiedliche Weise. Dies ist ein Motiv, wenn Sie wollen, der Enttäuschung oder auch der frühen Religionskritik von Feuerbach gegenüber der Religion, dass die Religion sozusagen an sich diese Vermittlungsleistung zwischen Philosophen erkennen und unmittelbaren Erleben, der alle Menschen verbinden soll, dafür leisten könnte, aber dies aufgrund ihres partikularen, sich in sich widersprechenden Charakters nicht tun kann. Deshalb moniert er, dass die Religion immer nur eine partikulare Vorstellungsweise ist. Die bestimmten Religionen, auch das ein hegelischer Ausdruck, die bestimmten Religionen unterscheiden sich eben voneinander. Und sie können Menschen gerade nur deshalb ansprechen und motivieren, weil sie sich voneinander unterscheiden. Wir haben Prägekraft für das ethische, moralische Leben, für das ästhetische Empfinden, für die psychologischen Orientierung, nur deshalb, weil sie sich voneinander unterscheiden. Religion dient der Befriedigung individueller Bedürfnisse des religiösen Gemüts. Religiöses Bewusstsein ist Subjektivismus des individuellen Empfindens und Erlebens. Also Religion kann das Gemüt, um in dieser Bildungssprache der Spätaufklärung zu bleiben, Religion kann das Gemüt des Menschen viel intensiver ergreifen als die philosophische Einsicht, klar. Aber der Preis ist, dass dieses Ergriffensein im Gemüt den Menschen vereinzelt. Also der religiöse Mensch fühlt sich dann in seinem Gemüt von Gott unmittelbar ergriffen und angesprochen, aber genau das isoliert ihn, trennt ihn von den Mitmenschen. Und dieser Subjektivismus der Religion, so der frühe Feuerbach, zeigt sich in ihrem Inhalt und in ihrer Form. Denn der Inhalt wird in allen Religionen gewissermaßen als etwas Übersinnliches gedacht. Selbst wieder in Gestalt eines sinnlichen, eines selbstständigen, besonderen, persönlichen Wesens angeschaut. Das ist aus der Einleitung in die Logik und Metaphysik von 1829. Also das, was gewissermaßen über das Sinnliche hinausgeht, was gewissermaßen im Gemüt erlebt wird, dass es da mehr gibt als das rein Individuelle, das wird selbst wieder in Gestalt eines selbstständigen, persönlichen Wesens angeschaut. Gott wird als ein Wesen vorgestellt, das letztlich begrenzt ist. Ein Wesen neben anderen Wesen. Und auch da, wo Gott als unbegrenzt und unendlich bezeichnet wird, wie zum Beispiel im Christentum, werde er nicht wirklich als unendlich gedacht, da er dem Endlichen als etwas anderes entgegengesetzt bleibt. Gott als Person oder Persönlichkeit zu denken, macht das Allgemeine zu etwas Besonderem. Dies ist aber nicht nur ein begriffliches Problem. Auch der Form nach, von der Bewusstseinsform her, muss Religion nach dieser Auffassung als etwas Subjektives verstanden werden, denn die Verehrung eines persönlichen Gottes bestimmt diese Art von Religiosität. Das heißt, die Personifizierung Gottes vollzieht sich auf eine Weise, die den individuellen Bedürfnissen der Gläubigen entspricht. Aus diesen Gründen ist Gott primär ein guter, ein weiser und ein gerechter Gott. Der individuelle Mensch, der sich als ein eingegrenztes, als ein beschränktes, ein, Zitat Feuerbach, durch Unglück beschränkte Person empfindet, dieser Mensch gewinnt in der Anschauung eines göttlichen, personalen Wesens das Bewusstsein seiner wahren, unbegrenzten Realität. Diese wahre, unbegrenzte Realität artikuliert der allgemeine Begriff des menschlichen Wesens. Also Sie sehen schon hier in dem frühen Feuerbach die Motive sich langsam durcharbeiten, die dann seine spätere Religionstheorie prägen werden, dazu gleich mehr. Also diese Vorstellung, worum es eigentlich geht, ist das allgemeine Wesen des Menschen erstens zu begreifen und jedem individuellen Angehörigen dieser allgemeinen menschlichen Gattung ja, eine Form des bewussten, aber auch emotionalen Erlebens zu ermöglichen, der Teilhabe an dieser allgemeinen Gattung. Also dass jedes Individuum in seiner Beschränktheit wissen, spüren, erleben kann, dass es eigentlich einer größeren, allgemeineren Gattung angehört. Religion hat dafür zwar ein richtiges Gespür, sie vermittelt dem Einzelnen das Bewusstsein, dass sozusagen der Einzelne in seiner Beschränktheit nicht alles ist, dass es Größeres, Höheres, Allgemeineres gibt. Aber dieses Höhere, Allgemeinere wird wieder dann in Gestalt eines einzelnen, begrenzten Wesens vorgestellt, das man Gott nennt. Also in dem Maße, in dem ich nicht verstehe, dass das, was mich als Individuum zu einem allgemeinen Menschen macht, eine allgemeine Gattungsnatur ist, in dem Moment, in dem ich mir diese allgemeine Gattungsnatur wieder als etwas Einzelnes vorstelle, als eine Person, verfehle ich gerade die Einsicht und das, was mich zusammen mit anderen auf gleiche Weise zum Menschen macht. Diese wahre, unbegrenzte Realität, das allgemeine Wesen des Menschen, ist eben der allgemeine Begriff. Individuelle Erfahrungen und Gefühle können Feuerbach zufolge eben nicht in allgemeinen Begriffen kommuniziert werden, gerade das Gefühl vereinzelt. Also da ist er noch ganz orthodox hegelianisch. Hegel hat mal gesagt, wer sich auf sein Gefühl beruft, tritt die Wurzel der Humanität mit Füßen. Ja, also wer immer nur sagt, ich mache das so, weil es mir einleuchtet oder weil ich das so erfahren habe oder weil ich das so angenehm oder unangenehm finde, sagen all very well, das kann man verstehen. Aber wenn das ein Rechtfertigungsgrund ist, also wenn mein Verhalten, das andere betrifft, dadurch gerechtfertigt wird und durch nichts anderes gerechtfertigt wird, weil ich es so gut oder angenehm finde, also ich mich auf mein Gefühl als einzige und Hauptquelle der Einsicht und Legitimation berufe, dann verweigere ich dem anderen, der von meinen Handlungen betroffen ist, Gründe, die er oder sie einsehen und nachvollziehen kann. Das heißt, die ausschließliche Berufung auf das Gefühl als Grund der Einsicht und der Legitimation ist letztlich inhuman. Also nur aus dem Gefühl, nur aus dem Affektimpuls handelt eben auch das Tier. Ein individueller Gedankeninhalt kann eben nicht kommuniziert werden, ein individueller Erlebnisinhalt. Er bleibt begrenzt und endlich. Deshalb ist das Bewusstsein von Einzelnen, von einem bestimmten Gegenstand, von einem bestimmten Gefühlsinhalt auch immer etwas, was begrenzt ist. Es ist durch äußeres bestimmtes, endliches Gegenstandsbewusstsein. Nun haben wir aber auch ein Bewusstsein davon, dass wir in allen unseren begrenzten Erlebnissen und begrenzten Gegenstandsbewusstsein, in unseren unterschiedlichen Gefühlen und Stimmungen letztlich doch auch immer derselbe bleiben oder dieselbe. Wir haben das, was die Sprache eben des deutschen Idealismus, der klassischen deutschen Philosophie, das Selbstbewusstsein genannt hat. Ausgehend von Kant, dass ich, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Jede einzelne mentale Episode rechnen wir einem einheitlichen Selbst zu. Wir haben ein Selbstbewusstsein. Dieses Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein von uns, ist aber kein Bewusstsein, kein gegenständliches Bewusstsein, das wir neben anderen Einzelnen haben. Wir haben nicht ein Bewusstsein von uns, so wie wir ein Bewusstsein von den Stühlen haben, die vor uns stehen, oder von den Menschen, die uns zu uns sprechen. Selbstbewusstsein ist eher die allgemeine Form des Bewusstseins. Selbstbewusstsein ist ein Bewusstsein zweiter Stufe. Es richtet sich reflexiv auf das Einzelbewusstsein. Und daher ist Selbstbewusstsein seinem Wesen nach unendlich. Es ist reflexiv, also das war diese Spiegelkabinett-Metapher, die ich glaube ich schon mal gebraucht habe. Also jedes einzelne Vorkommnis von Gegenstandsbewusstsein, ich sehe einen bestimmten Gegenstand, ich denke über ein bestimmtes Thema nach, kann selbst wieder zum Thema des Nachdenkens werden. Ich kann über mich nachdenken, wie ich nachdenke, und ich kann über mein eigenes Nachdenken nachdenken. Das heißt, diese reflexive Aufspiegelung, die Spiegelung meines Bewusstseins ist prinzipiell unendlich, während das Bewusstsein von einem Gegenstand begrenzt ist durch die Anwesenheit des und Beschaffenheit des mir gegebenen Gegenstandes. Also Gegenstandsbewusstsein findet seine Grenze und Bestimmtheit durch etwas Äußeres, nicht durch sich selbst. Aber das selbstreflexive Selbstbewusstsein, das Bewusstsein vom Bewusstsein, ist in sich unendlich. Deshalb ist dieses Selbstbewusstsein das Medium, in dem wir die Unendlichkeit, die Allgemeinheit, das, was wir unserem Wesen nach sind, erfahren können. Nun haben wir das Problem, dass diese Allgemeinheit des Denkens, das prinzipiell unendliche Selbstbewusstsein, unserem Nachdenken ist keine Grenze gesetzt. Und man muss sich vielleicht so phänologisch klar machen. Unserem Erleben ist eine Grenze gesetzt. Aber unserem Nachdenken ist keine Grenze gesetzt. Um einen Gegenstand zu spüren, ihn zu sehen, muss der Gegenstand anwesend sein. Dann sind wir abhängig von kontingenten Randbedingungen, die wir nicht in der Hand haben. Aber unser Nachdenken über gehabte Erlebnisse, wenn Sie wollen, oder unsere Imagination über mögliche Erlebnisse ist prinzipiell unendlich. Diese Allgemeinheit unseres Denkens ist zu unterscheiden eben von der Besonderheit oder Partikularität des religiösen Bewusstseins. Es besteht ein tiefer Widerspruch zwischen dem religiösen Bewusstsein, das auf einen bestimmten Gegenstand, ein Gottesbild, einen bestimmten religiösen Vollzug angewiesen ist, und dem Denken, das prinzipiell unendliches Erleben ist. Es besteht eben ein Widerspruch zwischen dem religiösen Bewusstsein, das partikular ist, und dem philosophischen oder denkenden Bewusstsein, das allgemein und unendlich ist. Die Vorstellung einer individuellen Unsterblichkeit nun, das ist der Hauptpunkt, das Hauptthema in Feuerbachs Schrift Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, die Vorstellung einer individuellen Unsterblichkeit ist nun Ausdruck eines endlichen, begrenzten Bewusstseins. Und dieser Subjektivismus verhindert gewissermaßen die Erkenntnis des wahren, unendlichen menschlichen Wesens, der menschlichen Gattung. Also, das ist so etwas wie ein egoistischer Glaube. Also, das partikulare religiöse Bewusstsein will in seiner Besonderheit, ich als dieser Mensch mit dieser kontingenten, zufälligen Geschichte, mit meinem kontingenten inneren Erlebnis, ich will als solcher unendlich sein und will mich nicht auf die Ebene der Unendlichkeit und Allgemeinheit des Denkens erheben. Die wahre Religion dagegen wäre nicht dieser, wie Feuerbach sagt, egoistische Glaube an die eigene Unsterblichkeit, das Verlangen nach einem individuellen Leben nach dem Tod. Denn eine solche Religiosität ist nach Feuerbach egoistisch und führt zu einem instrumentellen Gottesverständnis. Also der Kern ist eigentlich dieser Kritik, nicht sozusagen, dass das Religiosität oder das, was die Religiosität will, gewissermaßen falsch ist, also dass das religiöse Individuum sich in dem Allgemeinen, was wir Gott nennen, in irgendeiner Weise versenken will, am göttlichen Leben partizipieren will, sondern dass das religiöse Bewusstsein auf dem halben Weg stecken bleibt. Dass es in seinem Glauben an die individuelle Auferstehung oder Unsterblichkeit, wenn Sie so wollen, nicht fromm genug ist. Das religiöse Bewusstsein, das an dem Gedanken der individuellen Unsterblichkeit festhält, will sich als Individuum festhalten. Ist nicht, wenn Sie so wollen, ist nicht bereit, sich im Namen Gottes aufzugeben und zu opfern. Ich mit meiner zufälligen Lebensgeschichte, wie ich da so in die Welt gekommen bin, wie ich gehe und stehe, was mir so passiert ist, was ich so erlebt habe, das soll so bedeutend sein, ist so bedeutend in meinen Augen, dass das konserviert werden soll. Ich will mich als Individuum festhalten. Und das soll garantiert werden durch sozusagen eine Superperson, die meine Unsterblichkeit in meiner kontingenten Lebensgeschichte für alle Zeiten garantiert. Und das, ja, das müssen Sie ja nicht schlucken, müssen Sie ja nicht glauben, aber das ist Feuerbachs Kritik. Das ist letztlich der Egoismus des religiösen Bewusstseins. Das wäre der Vorwurf, das religiöse Bewusstsein, das an die Unsterblichkeit glaubt, ist eigentlich ein heuchlerisches Bewusstsein. Denn schon Hegel hatte mit dem berühmten Satz gearbeitet, also wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und nur wer bereit ist, es zu verlieren, wird es zu behalten. Also was das religiöse Bewusstsein sozusagen in seiner Suche nach Unsterblichkeit möchte, ist, sich selbst festzuhalten. Und genau deshalb wird es das wahre ewige Leben nicht erhalten. Während derjenige, der auf diese Vorstellung, dass er in seiner Besonderheit für alle Zeiten sozusagen konserviert wird, wird darauf verzichtet, der wird dann das wahre ewige Leben sehen oder ihm teilhaftig werden. Also, das ist Feuerbachs Vorwurf. Eine Religiosität, die Religiosität versteht als eine Rechtfertigung und als ein Mittel des Glaubens an individuelle Unsterblichkeit, ist egoistisch und führt letztlich zu einem instrumentellen Gottesverständnis. Das ist dann eben kein religiöses Bewusstsein, das sagt, ich weiß nicht, was kommen wird, ich weiß nicht, wie mir geschieht, aber sozusagen, ich gebe mich ganz im Vertrauen. Ja. Auch das bei Hegel schon vorgehört, gegen seine Golgotha. Szene im Garten Gethsemane, genau. Ich weiß, ich will diesen Kelch nicht trinken, aber ich gebe mich der Sache hin, ich gebe auf, gebe mein Schicksal in andere Hände. Das wäre eigentlich das richtige religiöse Bewusstsein. Aber das religiöse Bewusstsein, das sozusagen von seinem Gott verlangt, eine Garantie haben möchte, dass es in seiner Bedürftigkeit, so wie es ist, anerkannt und garantiert und geschützt wird. Einem solchen Bewusstsein fehlt es nach dieser Analyse letztlich an Gottvertrauen. Gott soll instrumentalisiert werden als der große Pascha oder der große Mafia-Boss, der mich beschützt, der dafür sorgt, dass die Dinge so laufen, wie ich es gern hätte. Also es fehlt eigentlich einem religiösen Bewusstsein, das auf individuelle Unsterblichkeit zielt und Gott dafür instrumentalisiert, dem fehlt es eigentlich an wahrer Demut. Das ist der Vorwurf von Feuerbach. Denn wahre Religion ist wahre Demut. Und wahre Demut sorgt sich nicht um das eigene individuelle Glück, auch nicht um die eigene individuelle Erlösung, sondern versenkt sich ganz in den Willen und in das wahre Wesen Gottes. Ja, diese Gethsemane-Szene wird auch ausgedeutet. Ich will jetzt eigentlich nicht sterben. Kein Mensch will jetzt sterben. Aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist die religiöse Haltung. Zu glauben, dass Religion eine Garantie bietet für individuelle Unsterblichkeit, ist ein Mangel an Demut. Was dahinter steckt, ist eigentlich die von Feuerbach mit Hegel geteilte Einsicht, dass dies das wahre Wesen der Religion, gerade auch der christlichen Religion, sozusagen philosophisch ans Licht hebt und sie nicht sozusagen verächtlich macht oder klein macht oder sozusagen unterdrücken möchte. Im Gegenteil, es wird gerade behauptet, dass dies das wahre Wesen gerade der christlichen Religion, gerade nach ihrer traditionellen Lehre sei, dass Gott eben unendlicher Geist und Liebe ist. Gott ist eben kein, wie gesagt, Schutzpatron, ja, der sozusagen Dinge stellvertretend für uns löst. Wir müssen nur bestimmte Opfer bringen, ja, Schutzgeld zahlen im Sinne von, was weiß ich, guten Gaben, braven Lebenswandel und dann werden wir auch geschützt. Nein. Gott ist ein unendlicher Geist und Liebe, keine sozusagen despotische Person. Das heißt, die wahre Religion besteht eben nicht im Festhalten unserer Besonderheiten und Individualität, die wahre Religion besteht in der Akzeptanz, dass Tod die Auflösung des Individuums bedeutet. Im Tod löst sich das Individuum auf und wird gerade so ein Teil des allgemeinen ewigen Lebens. Die Gattung reproduziert sich eben nur durch das Werden und Gehen der vergehenden Individuen. Deshalb ist es ja so wichtig zu wissen, dass unser wahres Wesen als Individuum das allgemeine Wesen ist und das auch zu erleben. Denn das sozusagen, was bleibt, was wahr ist und ewig ist, ist die allgemeine Gattung und nicht das Individuum. Der Tod ist die ganze, die vollständige Auflösung deines ganzen und vollständigen Seins. Oder wie Hegel schon so bewusst ambivalent gesagt hat, der Mensch, der stirbt, geht zugrunde. Er geht zurück in den Grund, aus dem er kommt. Durch die ungeteilte Bejahung des Todes erst gelange man zu einer ungeteilten Bejahung des Lebens. Deshalb wird der Glaube an einen persönlichen Gott in dieser Schrift Gedanken über Tod und Unsterblichkeit von Feuerbach entschieden abgelehnt. Nochmal, mit der Hauptbegründung, dieser Glaube sei selbstsüchtig. Denn der Personengott sei für den Gläubigen nur, Zitat, Gewährleistung seiner selbst und seines eigenen Daseins. Also es ist immer der Vorwurf an die Selbstwidersprüchlichkeit. Das religiöse Bewusstsein, das an der individuellen Unsterblichkeit festhält, ist nicht religiös genug, ist nicht demütig genug. Das ist der Vorwurf. Feuerbach bekennt sich gerade in dieser Phase offen zu einem Pantheismus, der im Gefolge Spinozas eben den meisten Denkern und Dichtern der Spätaufklärung gewissermaßen bekannt war. Viele hingen ihm an. Und Passagen im zweiten Teil dieses Buches, Gedanken über Tod und Sterblichkeit, dokumentieren ganz klar eben die Abkehr Feuerbachs von, sagen wir es mal, traditioneller kirchlicher Gläubigkeit. Also, Religionen sind aufgrund ihres Subjektivismus Medien der Partikularisierung und Individualisierung. Sie wollen die Individualität des Erlebens festhalten. Religionen sind nicht Medien der Universalisierung und der Solidarität. Das Denken bleibt dieses Medium. Das Denken ist das Medium, in dem die angestrebte Allgemeinheit der Gattung erkannt und auch erlebt werden kann. Denn nur das Denken ergreift das Allgemeine. Allerdings haben wir hier den bleibenden Widerspruch. Das Denken ist zwar die allgemeine menschliche Tätigkeit, das Resultat aber, der allgemeine Begriff, die Einsicht in die Wahrheit über den Menschen, bleibt von der konkreten Existenz der menschlichen Individuen getrennt. Deshalb ist die zweite Phase der Philosophie Feuerbachs durch die Hinwendung eben zu einer noch stärker anthropologischen Theorie bestimmt, in der diese Gegensätze von Allgemeinheit des Denkens und Partikularität des sinnlichen Erlebens vermittelt werden sollen. Und Feuerbach distanziert sich nun eben noch stärker von Hegels Versuch, das Allgemeine vorrangig oder ausschließlich im Medium des begreifenden Denkens zu situieren. Die religionskritischen Motive der frühen Phase, die ich versucht habe zu skizzieren, bleiben weitgehend erhalten. Sie werden aber auf ein neues methodisches Fundament gestellt. Und das wichtigste und bekannteste Resultat dieser neuen Phase ist dann eben die Schrift Das Wesen des Christentums von 1841. Haben Sie Fragen und Anmerkungen zu, sagen wir es mal, Referat der ersten Phase des Feuerbachschen Denkens, insbesondere seiner Religionstheorie? Dann würde ich vorschlagen, wir gerade die Mitte machen. Ja, Sie haben eine Frage, bitteschön. Ja.
Also, er geht ja davon aus, dass er den Egoismus praktisch kritisiert.
Ja.
Aber der Egoismus ist doch in uns angelegt. Wir sind doch darauf angewiesen, überleben zu wollen und so weiter. Warum ist es dann kritisch zu glauben oder zu hoffen, dass ich irgendwie nach meinem Tode weiterlebe? Und was ist ein Individuum? Ja. Mein Körper oder was macht mich als Individuum aus? Also, ich finde, da ist er angreifbar.
Ja, na gut, also er trägt dem ja Rechnung, dass sozusagen die Mächte der Individualisierung starke Mächte sind. Also dass wir uns im Gefühl und im Willen als besondere Wesen verstehen. Dass wir jetzt dieses Bedürfnis haben oder dass wir jetzt dieses Erlebnis haben. Deshalb, damit sind wir schon fast bei der zweiten Phase, deshalb ist es gewissermaßen zu wenig, nur einzusehen, dass wir allgemeine Wesen sind. Ja, also sagen, nur einen philosophisch richtigen Begriff von uns zu haben, ist zu schwach. Das wird nie, wie Sie sagen, den Individualismus oder auch den Egoismus, der in uns angelegt ist, allein sozusagen bändigen. Natur seid, in uns der Wille und das Gefühl wird immer stärker sein als eine nur dünne, abstrakte Einsicht. Diese Einsicht in die Wahrheit, die das Denken vermittelt, muss auch zu einer Art innerem Erleben werden, muss uns auch wirklich gewissermaßen ergreifen. Also nur durch eine angestrengte Begriffsaskese werden wir sozusagen den natürlichen Egoismus in uns eben nicht überwinden. Also deshalb sucht Feuerbach ja nach einem solchen Medium, wie kann die Allgemeinheit unseres Wesens, von dem das begreifende philosophische Denken spricht, und die Individualität unseres natürlichen Erlebens, wie kann das vermittelt werden? Die Allgemeinheit des Denkens selbst kann es nicht sein, nach Feuerbach, weil diese Allgemeinheit ja der Individualität gegenübersteht. Also ich würde sagen, der Feuerbach würde ihm sehr weit entgegenkommen und sagen, ja, das, was der Egoismus ist ja in uns natürlich. Und deshalb ist es ja auch nur allzu verständlich, dass dieser natürliche Egoismus sich auch im Medium der Kunst, der Religion und der Moral immer wieder Bahn bricht und dass vieles, was sozusagen nach Allgemeinheit und was nach Gutsein aussieht, nichts anderes ist als letztlich verkleideter Egoismus. Und das ist jetzt keine moralisierende Kritik, das muss man einfach realistisch sehen, denn da, wo Menschen sozusagen urteilen und ihrem Urteil auch folgen, wo sich Menschen wirklich engagieren und wirklich festlegen, ist sozusagen auch immer auch Herz und Gefühl dabei. Das heißt, wenn ich die Wahrheit von etwas glaube, erkannt zu haben, muss diese Wahrheit auch immer Herz und Gefühl des Menschen ergreifen. So, aber welches Medium, was leistet genau diese Vermittlung zwischen allgemeiner Erkenntnis der Wahrheit und besonderer, partikularer, ja, Gefühlskraft und so? Und das sucht, und deshalb ist Religion für Autoren wie Hegel, Feuerbach, aber auch später für Marx und auch für Nietzsche interessant, weil Religion ist natürlich immer ein, neben der Kunst, der herausragende Kandidat, wenn wir nach einem solchen Medium suchen. Also was vermittelt die allgemeine, philosophisch oder wissenschaftlich einsehbare Wahrheit über den Religion mit dem, was Menschen wirklich in ihrem Dasein prägt oder schüttert? Ja? Also wirklich, was ritualbildende Kraft hat, was Menschen wirklich, was weiß ich, ihre Sorgen und ihre Nöte nimmt. Ja? Wo Menschen eben nicht nur so allgemein davon reden über den Unsterblichen, also was tröstet Menschen wirklich, wenn sie Angst vor Tod haben und so? Bedrückt sind von der Schuld, wenn sie sich als eine, wie Feuerbach sagt, durch Unglück beschränkte Person erfahren. Ja, das Lesen von Literatur allein, also von philosophischer Literatur allein, hilft nicht immer. Ja. Da muss man auch anderes dazu treten. Und deshalb ist die Religion ja immer, wie gesagt, auch für religionsskeptisch eingestellte Philosophen einfach ein interessanter Kandidat. Also da haben wir ein kulturelles Vehikel, ein kulturelles Medium, das vielleicht genau das leisten kann. Unter dem Titel Gott, die Einsicht in die absolute Wahrheit in den Menschen rituell, praktisch zu vermitteln, mit dem, was Menschen wirklich glauben, fühlen, tun und ja, für prägend halten. Vielleicht kann man das auch so sehen. Also es geht hier gar nicht, wie gesagt, um, also es ist keine Religionskritik, wie wir sie vielleicht jetzt in der Gegenwart von unseren Autoren wie Richard Dawkins oder so kennenlernen, dass man sagt, ja, Religion ist eigentlich ein Gift, dass die Menschheit krank macht und wenn wir das loshaben, dann sozusagen geht es uns allen besser. Also es geht nicht darum, sozusagen Religion abzuschaffen, sondern es geht eigentlich darum, Religion zu befreien. Also in der Religiosität ist eine tiefe Wahrheit ausgedrückt, aber die religiösen Institutionen, so wie sie sind, sozusagen Versteinerung, Verknöcherung, Verpanzerung, die den wahren religiösen Impuls eingesperrt haben. Es geht eigentlich darum, die wahre Religiosität zu befreien. Also auch in dieser Hinsicht ist der Philosoph wie in dieser Zeit Sokrates sozusagen die Hebamme der heute. Die in den erstarrten religiösen Institutionen eingesperrte Religiosität wieder ans Licht zu bringen. Das ist eigentlich die Aufgabe der Religionskritik. Ja? Also Wesen des Christentums, es geht darum zu erkennen, was ist denn das Christentum seinem Wesen nach? Nicht im Sinne einer Entlarvung und Abschaffung, sondern im Sinne einer Befreiung. Okay, machen wir eine ganz kurze Pause und dann geht es eben mit dem Wesen des Christentums weiter. Die Schrift Das Wesen des Christentums von 1841 ist sicher die wichtigste, einflussreichste Schrift von Ludwig Feuerbach. Das ist ein Kernstück der philosophischen Religionskritik überhaupt. Und sie ist nach einer Beurteilung von Karl Marx die Voraussetzung aller Kritik. Feuerbach hat die hegelische Religionsphilosophie kritisiert und widerlegt und hat damit gewissermaßen den Boden bereitet für Kritik überhaupt. Wenn erstmal Gott kritisiert ist, die Religion kritisiert, das ist gewissermaßen das Sakrosankte überhaupt kritisiert und die Spielfläche ist frei, alles einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Das Wesen des Christentums wurde deshalb als große Befreiung empfunden bei seiner Erscheinung, als Befreiung von der Herrschaft der Tradition und dem Druck der Reaktion, also nach dem Kontext des Vormärz eben. Diese Schrift, das Wesen des Christentums, untersucht eben das Christentum im Verhältnis zur sozusagen Wesensbestimmung der Religion überhaupt. Also im Hintergrund steht schon der Anspruch, das Wesen der Religion überhaupt zu bestimmen. Der Fokus liegt aber auf dem Christentum. Weil Feuerbach der Meinung ist, am Christentum als der für seine Begriffe avanciertesten, aber natürlich auch in seinem kulturellen Kontext sozusagen verbreitetsten Religion, bietet das beste Anschauungsmaterial, um das Wesen von Religion überhaupt zu analysieren. Also in der Schrift, im Wesen des Christentums, sind zumindest implizit andere Religionen mitgemeint, aber in der Schrift, das Wesen des Christentums, ist auch nicht alles erfasst, was gewissermaßen zum Christentum dazugehört. Also nur ein Beispiel zu nennen, also Auseinandersetzung mit bestimmten zentralen theologischen, dogmatischen Beständen, die Auseinandersetzung mit Luther oder so, das findet in anderen Schriften statt und nicht hier. Es werden eben auch nicht alle Religionen erfasst, also anders als bei Hume zum Beispiel gibt es keine Theorie der sogenannten Naturreligion oder Polytheismen, aber dennoch sollen die in dieser Schrift Wesen des Christentums formulierten Thesen im Kern zumindest alle Religionen erfassen. Zumindest alle Religionen, die sich durch einen Bezug zu einem Gott oder zu Göttern definieren lassen. Noch einmal zum philosophischen Kontext Linkshegelianismus. Ähnlich wie Marx will eben Feuerbach Hegel vom Kopf auf die Füße stellen, wie Marx das später ausgedrückt hat. Der zentrale Vorwurf der Linkshegelianer gegenüber Hegel lautet, dass Hegel eine Versöhnung von Denken und Wirklichkeit, war jetzt unser Beispiel, individueller Egoismus, allgemeine Einsicht in das Wesen des Menschen, also eine Versöhnung von Denken und Wirklichkeit zwar geleistet habe, aber eben nur auf eine abstrakte Weise. Hegel hat Denken und Wirklichkeit nur im Denken versöhnt, nicht in der Wirklichkeit. Hegels Philosophie zielte auf Versöhnung von Wirklichkeit und Vernunft, von Geschichte und Wahrheit, von Gefühl und Verstand, Natur und Geist, Individuum, Allgemeinheit, Religion und Philosophie. Diese Versöhnung sollte im Geist erfolgen. Die Linkshegelianer, wie gesagt, ist auch eben nur im Geist erfolgt. Dieser Geist hat sich für Hegel allerdings in der Wirklichkeit manifestiert, also im endlich menschlichen Geist und seiner individuellen Erlebnisseite, auch in den kulturellen Produkten des menschlichen Geistes, sprich in den Institutionen. Aber der Vorwurf der Linkshegelianer, besonders eindrücklich und paradigmatisch von Feuerbach formuliert, lautet eben, diese Versöhnung ist bei Hegel nur im Geiste vollzogen. Der hegelische Geist ist eben bloßer Geist. Er ist nicht wirklich mit der Natur versöhnt. Weder mit der äußeren Natur, noch mit der sozialen Natur, Gestalt von Institutionen, noch mit der individuell menschlichen Natur, im Sinne einer kontingenten, zufälligen Lebensgeschichte. Die hegelische Versöhnung findet eben bloß im Gedanken statt, ist in diesem Sinne spekulativ. Zitat aus dem Wesen des Christentums von Feuerbach: Ich verwerfe überhaupt unbedingt die absolute, die immaterielle, die mit sich selbst zufriedene Spekulation, die Spekulation, die ihren Stoff aus sich selbst schöpft. Ich brauche zum Denken die Sinne, vor allem die Augen. Gründe meine Gedanken auf Materialien, die wir uns stets nur vermittels der Sinnentätigkeit aneignen können. Erzeuge nicht den Gegenstand aus dem Gedanken, sondern umgekehrt den Gedanken aus dem Gegenstand. Aber Gegenstand ist nur, was außer dem Kopfe existiert. Also die Vorstellung der Idealismus Hegels würde die Welt sozusagen aus dem Kopf erzeugen, während das Denken doch eine außerhalb des Kopfes existierende Wirklichkeit zu erfassen hat. Ich brauche zum Denken die Sinne. vor allem die Augen. Gründe meine Gedanken auf Materialien, die wir uns stets nur vermittels der Sinnestätigkeit aneignen können, erzeuge nicht den Gegenstand aus dem Gedanken, sondern umgekehrt den Gedanken aus dem Gegenstand. Daher gilt es, diese Struktur, die Hegel Geist genannt hat, genauer in der Natur zu finden, in der Natur des Menschen. Denn diese Natur ist nichts anderes als das allgemeine Wesen des Menschen. Und in der Religion wird dieses allgemeine Wesen des Menschen vorgestellt in Form eines vom Menschen getrennten und unabhängigen Wesens. In Wahrheit ist Gott aber nichts anderes als dieses allgemeine menschliche Wesen. Deshalb ist jetzt zu fragen, erstens, worin besteht denn jetzt nun dieses Wesen des Menschen? Das ist ja nur eine formale Bestimmung, ja, das ist der allgemeine Gattungsbegriff, ja, aber was sagt der aus? Was ist das Wesen des Menschen? Und zweitens, wie kommt es dazu, dass der Mensch sein allgemeines Wesen in einem fremden Wesen anschaut? Also wie kommt es zu dieser Vergegenständlichung des menschlichen Wesens in Form eines Gottesbegriffs? Also der erste Punkt, den wir zu klären haben, was ist das Wesen des Menschen? Es ist das Bewusstsein der Gattung. Wie kommt es, dass wir dieses Gattungsbewusstsein vergegenständlichen? Also wie erwächst aus dem Wesen des Menschen das Wesen der Religion? In einem dritten Schritt möchte ich mit Ihnen dann natürlich auch eine Kritik der Kritik andeuten. Also was wir vielleicht auch an Feuerbachs kritischer Rekonstruktion der Genese des Wesens von Religion selbst noch einmal kritisieren können. Zunächst also zum ersten Punkt. Was ist das Wesen des Menschen? Was versteht Feuerbach unter dem Bewusstsein der Gattung? Ich gebe Ihnen einfach mal eine Sammlung klassischer Zitate. Ein wichtiger Einsatzpunkt ist eben, dass wir uns vom Tiere unterscheiden als Menschen, dass wir in irgendeiner Weise eine Repräsentation unseres allgemeinen Wesens haben. Der wesentliche Unterschied des Menschen vom Tier ist das Bewusstsein. Und auf dem Bewusstsein von unserem Wesen beruht die Religion. Feuerbach definiert das Wesen des Menschen auf der Basis einer Definition des Wesens des menschlichen Bewusstseins. Menschliches Bewusstsein kann das Allgemeine erfassen. Aber menschliches Bewusstsein ist nicht sozusagen reines Denken, sondern menschliches Bewusstsein existiert immer schon gewissermaßen gleichzeitig und verschränkt in elementaren Formen, nicht nur der Vernunft, sondern eben auch des Willens und des Herzens. Menschliches Bewusstsein ist Vernunft, Wille und Herz. Also das Kognitive, das Affektive und das Emotive. Auch die drei Seelenvermögen, sagt Platon, das ist ja ein alter Hut, da wird aber jetzt hier von Feuerbach nochmal eingeschärft. Das Herz bezeichnet die Empfindungsfähigkeit, allgemeiner nach Feuerbach die Fähigkeit, lieben zu können. Der Mensch hat diese Fähigkeiten nie als bloße Dispositionen, sondern immer schon als aktualisierte Vermögen. Also wenn wir von der Vernunft, dem Willen, dem Herzen des Menschen reden, reden wir sozusagen in vergegenständlicher Weise von Prozessen, in denen wir immer schon stehen. Wir erkennen schon immer etwas, wir wollen schon immer etwas, wir empfinden schon immer etwas. Also diese Vermögen, diese Dispositionen, erkennen, lieben, empfinden, wollen zu können, sind immer schon aktualisiert. Und aktualisiert werden sie eben im Bewusstsein des Menschen. Das Bewusstsein ist eben ein denkendes, wollendes und empfindendes Bewusstsein. Das heißt, es gibt eben nicht das Denken oder den Willen schlechthin, sondern immer nur als aktuellen Zustand des menschlichen Bewusstseins. Also nochmal, Denken, Willen, Empfinden sind Zustände von Bewusstsein, aktuelles Bewusstsein und keine reine Disposition. Daher gibt es auch kein reines, leeres Bewusstsein, sondern immer nur ein Bewusstsein gewissermaßen als Aggregatzustand des Denkens, Wollens oder Empfindens. Feuerbachs Lehre vom Wesen des Menschen als ein Wesen, das durch eine bestimmte Form von Bewusstsein geprägt wird, ist also eine aktualistische Anthropologie. Er betrachtet den Menschen in seinem Vollzug, nicht in seinen Dispositionen. Zum Wesen des Menschen gehören eben konstitutiv der Vollzug seiner Wesenskräfte, nicht bloß ihr dispositionelles Vorhandensein. Das wird für die Religionskritik noch wichtig werden. Nun, was ist das Spezifikum des menschlichen Bewusstseins? Auch Tiere haben durchaus eine Art von Bewusstsein, sehen etwas und reagieren auf das, was sie sehen, erinnern sich zum Beispiel auch an Dinge. Auch Tiere haben eine Art von Bewusstsein, aber eine Art von Gegenstandsbewusstsein. Das heißt, sie richten sich im Medium des Bewusstseins wahrnehmend, triebbestimmt, empfindend auf Objekte. Tiere verfügen auch über ein gewisses Selbstgefühl, ein Vermögen, das dem menschlichen Selbstbewusstsein durchaus analog ist. Aber dieses tierische Bewusstsein richtet sich immer nur auf Einzelnes, laut Feuerbach. Auf einzelne Gegenstände und ausschließlich auf sich selbst als Individuum. Dem Tier fehlt ein Bewusstsein seiner Gattung, daher fehlt ihm, Zitat, Bewusstsein im strengsten Sinne. Denn im Vollzug seiner Kräfte, damit ist das wieder Mensch gemeint, seiner wesentlichen Kräfte, Vernunft, Wille, Empfindsamkeit, ist das menschliche Wesen immer zugleich, mindestens implizit, auf die Gattung bezogen. Es ist sich bewusst, nicht nur einzelnes Individuum zu sein, sondern Individuum einer Gattung. Zitat, Bewusstsein im strengsten Sinn ist nur da, wo einem Wesen seine Gattung, seine Wesenheit Gegenstand ist. Das menschliche Bewusstsein schließt, anders als beim Tier, so etwas ein wie die Fähigkeit zu einem inneren Dialog. Die Fähigkeit, die Perspektive eines anderen einzunehmen. Das bewusste menschliche Bewusstsein kann zwischen sich, sozusagen sein individuellen Bewusstsein, seinem individuellen Wollen und Erleben und dem allgemeinen Bewusstsein, der Perspektive des Anderen und der Perspektive des generalisierten Anderen unterscheiden. Also deshalb sind Menschen moralfähig, Tiere nicht. Weil Menschen sich fragen können, was würde ein anderer an meiner Stelle tun? Und ist das, was ich tue, etwas, was alle an meiner Stelle tun würden und tun sollten, wenn sie kategorisch unpartisch folgen. Also die Perspektive des anderen, ja nicht nur des konkreten anderen, sondern des generalisierten anderen, sozusagen sich in die Position der menschlichen Gattung hineinzuversetzen. Das ist das Wesen der Moral und das setzt eine bestimmte Form von Bewusstsein voraus. Daher ist, um diesen Punkt nochmal zu wiederholen, das menschliche Bewusstsein seinem Wesen nach auch unendlich, da es die Perspektive der Allgemeinheit einnehmen kann. Allgemeine Gattungsbewusstsein ist also Ausdruck einer bestimmten Art der Reflexivität des menschlichen Bewusstseins, zu dem andere Arten von Bewusstseinswesen Tiere nicht in der Lage sind, so die These. Denn wir wollen zum Beispiel nicht nur etwas oder erleben etwas, sondern wir sind uns bewusst, dass wir etwas wollen und dass wir etwas erleben und dass andere in gleicher Weise vielleicht das Gleiche wollen oder Ähnliches empfinden. Das heißt, wir sind uns des Unterschiedes zwischen dem Objekt unseres Bewusstseins und dem Subjekt des Bewusstseins, wir sind uns dieses Unterschiedes bewusst. Also etwas ist für ein Bewusstsein. Oder wie es bei Hegel heißt, das Bewusstsein unterscheidet etwas von sich, worauf es sich zugleich bezieht. Also wir wissen, dass uns ein Bewusstsein, ein Gegenstand im Erleben zum Beispiel gegeben ist. Ja, bitte.
Feuerbach diese Begrifflichkeit, also den generalisierten anderen, wirklich schon benutzt?
Nee. Diese Nietzsche Formel von Generalized Other, das habe ich jetzt. Das ist kein Zitat. Also ich mache Zitate schon geltend. Das ist ein Versuch sozusagen der bisschen Verhäutigung der Modernisierung, um das Feuerbachsche Argument vielleicht so ein bisschen zu befreien aus einer sprachlichen Gestalt, die uns vielleicht manchmal so ein bisschen verschwiemelt anmutet. Ja, also man mag sagen, dass es gibt eine bestimmte, ja, wie soll ich sagen, äußere Gestalt des Feuerbachschen Redens, die vielleicht ein bisschen zu romantisch aufgeladen daherkommt vielleicht. Ja, also bestimmte Zitate. Also im Bewusstsein des Unendlichen ist dem Bewussten nur die Unendlichkeit des eigenen Wesens Gegenstand geworden. Manche, die sowas hören, schmunzeln dann und machen zu. Was ich mit solchen Einsprengseln erreichen will, sagen, das sind vielleicht in einer für uns fremd gewordenen Bildungssprache daherkommende, zumindest Behauptungen, die wir auch in etwas einer moderneren, schickeren, kosmopolitischen Sprache ausdrücken können, wie zum Beispiel in der Rede vom generalisierten anderen, wie das sozusagen auf sich oder nicht. Aber gut, danke, dass Sie mich dazu genötigt haben, das offenzulegen. Okay, also, die Menschen sind sich in ihrem Bewusstsein zugleich nicht nur eines Gegenstandes bewusst, sondern der Tatsache, dass dieser Gegenstand für sie gegeben ist. Das heißt, mit jedem Gegenstandsbewusstsein ist ein Gegenstand, ist ein Bewusstsein mitgegeben, dass ich ein Bewusstsein nicht nur gegenüber Dingen bin, sondern neben anderen bewussten Lebewesen meiner Art. Da kommt sozusagen der generalisierte Andere ins Spiel. Also ich bin nicht nur ein Einzelner gegenüber einer Welt von natürlichen Gegenständen, ich bin nicht nur einer gegenüber dem Rest der Welt, sondern ich bin auch einer unter vielen. Es gibt mehrere meiner Art. Ich vollziehe daher, um Feuerbach zu paraphrasieren, nicht zu zitieren, ich vollziehe daher in meinen individuellen Bewusstseinszuständen etwas Allgemeines. Ein Vermögen eben, das allen Wesen meiner Art zukommt. Und diese Allgemeinheit bietet zugleich den Maßstab der Beurteilung meiner individuellen Bewusstseinszustände. Also meine Gedanken sind wahr, mein Wille ist gut und gerechtfertigt, mein Empfinden aufrichtig, insofern andere meine Perspektive teilen könnten. Eine vollständige Rechtfertigung dessen, was ich für wahr, für aufrichtig, für gut und schön halte, eine vollständige Rechtfertigung ist immer gebunden eben an den generalisierten anderen, an die vollständige Allgemeinheit. Also wenn meine individuelle Perspektive identisch ist mit, wenn Sie wollen, der Sicht der gesamten menschlichen Gattung, dann ist das, was ich individuell erlebe, für schön, wahr und richtig halte, auch wirklich wahr und richtig und gut. Wir unterstellen das in unseren Urteilen, dass wenn wir behaupten, etwas ist wahr, etwas ist schön, etwas gut, unterstellen wir implizit immer schon, dass es nicht nur wahr, gut und schön für mich, sondern für alle sozusagen Wesen meiner Art. Also das allgemeine Gattungsbewusstsein bildet den Maßstab der Vollkommenheit des menschlichen Wesens. Vollkommen ist ein Urteil zum Beispiel überhaupt nicht etwas wahr oder gut, nur wenn es alle Angehörige dieser Gattung teilen könnten. Und der Bezug des individuellen Bewusstseins zur allgemeinen Gattung erklärt auch jene eigentümliche Reflexivität, die dem menschlichen Bewusstsein eigen ist. Denn indem ich mir bewusst bin, dass mein Wille oder meine Empfindung eine allgemeine Form besitzen, die auch eben von anderen der gleichen Art geteilt werden kann, dass auch andere genauso denken wollen, empfinden wie ich, wird eben dieser Bewusstseinsvollzug reflexiv. Ich bin mir nicht nur eines Gegenstandes bewusst, sondern bin mir immer bewusst, dass ich mir eines Gegenstandes bewusst bin. Und ich bin mir bewusst, dass ich mir dieses Gegenstandes auf eine bestimmte Weise bewusst bin. Das heißt, ich verhalte mich eben nicht nur zu Gegenständen und anderen Personen, sondern ich verhalte mich zu meinem eigenen Verhalten. Also auf diese Weise hat Feuerbach das Verhältnis von individuellem Bewusstsein und allgemeinem Gattungsbewusstsein oder auch anders ausgedrückt von Bewusstsein und Selbstbewusstsein noch etwas differenzierter bestimmt als in seiner frühen Phase. Denn hier in seiner frühen Phase wurde Bewusstsein von Feuerbach als das bezeichnet, was wir mit Gegenstandsbewusstsein nennen könnten, nämlich als individueller Gedankeninhalt, der begrenzt und endlich ist. Und solcher Inhalt ist immer durch Äußeres bestimmt. Und das entsprechende Bewusstsein ist ein endliches Bewusstsein. Selbstbewusstsein dagegen ist eben Bewusstsein, das die allgemeine Form des Bewusstseins selbst zum Gegenstand hat. Selbstbewusstsein ist Bewusstsein, das sich reflexiv auf sich richtet. Es findet daher keine Grenze und Bestimmtheit. Nochmal, das soll das Wesen des Menschen ausmachen, diese bestimmte Art der unendlichen Selbstreflexion. Das Wesen des Menschen liegt in seinem spezifisch menschlichen Bewusstsein. Das unendlich ist. Jetzt kommt mal das Zitat, das ich schon genannt habe. Also im Bewusstsein des Unendlichen ist dem Bewussten nur die Unendlichkeit des eigenen Wesens Gegenstand. Also im Nachdenken über sich selbst findet das Bewusstsein keine Grenze, keinen anderen Stoff als Bewusstsein. Die Merkmale des menschlichen Wesens, wenn wir uns also fragen, was ist die menschliche Gattung, wird durch die Merkmale des menschlichen Bewusstseins, das in sich selbst unendlich ist, bestimmt. Und dies bildet nun die entscheidende Voraussetzung für Feuerbachs religionskritische These, nämlich dass dieses Wesen, diese unendliche Aktivität des Selbstbewusstseins, vergegenständlicht werden kann. Denn das menschliche Bewusstsein ist nach Feuerbach eben nicht etwas Passives, sondern immer aktuell ist eine Tätigkeit. Wir müssen Bewusstsein als Tätigkeit verstehen. Die Merkmale des Bewusstseins, Vernunft, Wille und Herz, bezeichnen eben Vermögen, die bestimmte Aktivitäten konstituieren oder die wir sozusagen immer nur in der Tätigkeit beobachten und erleben können. Das allgemeine Bewusstsein bildet den Kern des menschlichen Wesens und das ist etwas, was eine als allgemeine Aktivität begriffen werden muss. Das Wesen des Menschen im Unterschied vom Tiere ist nicht nur der Grund, sondern auch der Gegenstand der Religion. Jetzt ist also zu fragen, wie das Wesen des Menschen, verstanden als dieses allgemeine, durch nichts äußere begrenzte Selbstbewusstsein, das man vielleicht am klarsten machen kann, dieser Fähigkeit der Reflexivität, jeden möglichen Bewusstseinsgegenstand immer schon wieder zum unbegrenzten Gegenstand des Nachdenkens machen kann, wie aus dieser Tätigkeit der sozusagen unbegrenzten Selbstreflexion nun die Religion entspringt. Also, es wäre kurz zurückzugehen, jetzt der Punkt 2. Wie entsteht aus dem Wesen des Menschen, das als das allgemeine Selbstbewusstsein der Gattung verstanden werden muss, nun das Wesen der Religion? Um es kurz prägnant, gewissermaßen im Sinne einer Einleitung schon vorwegzunehmen, sozusagen kann man sagen, dass Religion, Feuerbach zufolge, die Reaktion auf den zutiefst ambivalenten Charakter des menschlichen Bewusstseins ist, nämlich zugleich individuelles und allgemeines Bewusstsein zu sein. Also die Frage, die wir kurz vor der Pause hatten mit dem Egoismus, wird genau von Feuerbach aufgegriffen. Wir erleben ja diese Spannung, wir erleben uns in der Tat als individuelles, wenn Sie wollen, Gegenstandsbewusstsein. Wir wollen jetzt diesen Gegenstand haben, konsumieren, wir werden jetzt von diesem Erlebnis ergriffen und geprägt und gleichzeitig wissen wir, sehen wir sozusagen das, was wir da erleben, sehen wir das, was wir wollen, im Lichte des allgemeinen menschlichen Gattungsbewusstseins. Wir schauen uns gewissermaßen selber zu, wenn wir etwas erleben wollen. Also wir erleben an uns selbst, wir haben ein Bewusstsein an uns selbst von dieser Spannung. Wir erleben uns als dieses individuelle Bewusstsein und gleichzeitig als ein allgemeines menschliches Bewusstsein. Und diese Spannung, diese Ambivalenz bietet den Grund für eine elementare Erfahrung der Verletzung, der Erniedrigung und der Beschämung, auf die das menschliche Bewusstsein mit der Entwicklung religiöser Vorstellungen reagiert. Denn das individuelle Bewusstsein erfährt sich gegenüber der Unendlichkeit und Vollkommenheit der Gattung als endlich und begrenzt. Also weil wir uns in jedem endlichen Bewusstseinsakt, wenn Sie wollen, hier wollen wir etwas, hier empfinden wir etwas, gleichzeitig auch als dieses unendliche Wesen mitdenken, erleben wir immer auch die Spannung zwischen dem, was wir hier und jetzt können und tun und dem, was im Prinzip allgemein gewollt, gedacht, getan werden könnte. Wir erleben sozusagen in jedem konkreten Bewusstseinsakt auch gleichzeitig die Grenze und Endlichkeit unseres Aktes mit. Und das ist der Grund für Gefühl, für elementare Verletzungsgefühle, für Erniedrigung, Beschämung. Ja. Also in jedem künstlerischen Versuch, in jedem Sport, Sporttätigkeit, im Versuch, etwas zu schreiben, im Versuch, etwas zu sagen, merken wir sogleich mit, worin unsere Begrenztheit liegt. Und das ist eine narzisstische Kränkung. Also weil wir uns als Individuum immer unter der Perspektive der Allgemeinheit gleich mitdenken und miterleben, erleben wir an uns selbst auch wieder, wie wir sozusagen hinter der Allgemeinheit und jedem individuellen Vorzug zurückbleiben. Und das ist eine verletzende Erfahrung. Die Individuen fühlen sich als Individuen beschränkt im Verhältnis zur allgemeinen Gattung und ihrer Unendlichkeit und Vollkommenheit. Und diese Erfahrung der Beschränktheit führt zu einem Zwiespalt, wie Feuerbach sagt, zu einer Spannung zwischen sich und einem höheren Wesen. Also habe ich über diesen Wert jetzt gelegt, heute und auch in der vergangenen Sitzung auf diese Bestimmung der Struktur des Selbstbewusstseins bei Feuerbach. Weil das ist für Feuerbach wirklich zentral, dass er, wie gesagt, dieses Fühlen der Lücke, der Leere, des Mangels nicht etwas ist, was gewissermaßen von außen durch bestimmte moralische Prinzipien oder durch eine bestimmte theologische Predigt uns gewissermaßen anerzogen werden muss. Also es ist nicht so, dass wir im Prinzip alle ganz gesund und selbstverständlich durch die Welt gehen und uns dann jemand erst sozusagen ein Bein stellt, damit wir stolpern, sondern wir haben dieses Stolpern, dieses Zögern, dieses Gefühl des Ungenügens immer schon in uns, weil wir eben keine Tiere sind, weil wir mit jedem konkreten individuellen Bewusstsein immer auch schon dieses allgemeine Bewusstsein mitsetzen. Wir reflektieren immer schon auf uns und deshalb fühlen wir diese Lücke, diese Leere, diesen Mangel zwischen dem, was wir sind und was der Mensch als solcher ist. Also weil wir als Individuen nie das volle Potenzial der Gattung verwirklichen, spüren wir diese Lücke, diese Leere, diesen Mangel, diese Differenz zwischen uns und der Gattung. Im Vergleich mit konkreten anderen, aber vor allem mit der menschlichen Gattung im Ganzen, fühlt sich das Individuum beschränkt. Wie es auch schon bei Kant gesagt hat, es gibt keine Sozialität ohne Neid. Sobald ein anderer den Raum betritt, können wir nicht anders als sozusagen sofort reflektieren, uns in irgendeiner Weise vergleichen, ins Verhältnis setzen mit dem anderen. Ist der schöner, ist der stärker, ist der klüger oder kann ich mich beruhigt zurücklehnen und sagen, stellt keine Gefahr dar. Also sozusagen, Sozialität ist immer auch mit Reflexivität verbunden, sozusagen löst immer diese Haltung des Sich-Vergleichens. Wir können das nicht abstellen, deshalb hilft auch sozusagen ein Moralisieren. Wir haben auch eine moralische Askese, ja, dass ich sagen würde, ach, ich will jetzt aber allen nett und vorurteilsfrei begegnen, sondern das ist naiv, weil das ist sozusagen unvermeidlich. Es ist mit uns als Bewusstseinswesen mitgesetzt, dass wir diese Spannung, diese Diskrepanz einfach erleben. Wir könnten nicht denken, wenn wir nicht diese Erfahrung erleben würden. Also in jedem Vergleich mit dem konkreten anderen, sozusagen, stellt sich sofort die Erfahrung der Differenz zwischen uns als Individuum und der menschlichen Gattung ein. Wir fühlen uns, wir erleben uns gewissermaßen beschränkt in jedem Bewusstseinsakt und das erzeugt ein tiefes Gefühl der Scham. Scham ist die Reaktion auf eine erlebte, gefühlte Beschränkung des individuellen Vermögens. Es ist eine Schranke, Zitat Feuerbach, die ich bloß als meine Schranke weiß. Deshalb demütigt, beschämt und beunruhigt sie mich. Scham ist also gewissermaßen die Reaktion auf die Einsicht in die Einheit von Differenz, in die Einheit und Differenz von Individuum und Gattung. Diese Einheit besteht in der Einsicht, dass das wahre Wesen, die eigentliche Natur des Individuums, in dem besteht, was das allgemeine menschliche Gattungswesen kann. Und die Differenz besteht in dem Erlebnis der Diskrepanz zwischen dem beschränkten individuellen Vermögen und dem allgemeinen unendlichen menschlichen Vermögen. Ja. Das erschlagen werden von einer Bücherwand. Ja. Man sieht da sozusagen das allgemeine menschliche Wissen, ja, oder Wikipedia spult auf einen ein und je mehr man sich in die Allgemeinheit des menschlichen Wissens versenkt, desto kleiner und unbedeutender kommt man sich vor. Also mit jedem konkreten Wissensakt, den man vollzieht, die mitwächst die Einsicht in die Diskrepanz zwischen dem, was gewusst werden kann und dem, was ich weiß. Genauso auch bei anderen Kompetenzen. Also, das ist sozusagen das Gefühl der Scham, das mit jedem Menschenbewusstseinsakt mitgesetzt ist. Problematisch ist jedoch nicht diese elementare Erfahrung der Scham, weil sie eben mitgesetzt ist, Tierbewusstseinsakt. Hier wächst eben aus der Einsicht in die Einheit von Differenz von individuellem und allgemeinem menschlichen Bewusstsein. Problematisch erscheint Feuerbach vielmehr die Tatsache, dass das Individuum sich dieser Erfahrung nicht stellt. Also wenn das eine Tatsache ist, die mit dem menschlichen Bewusstsein mitgesetzt ist, dann gibt es da eben keine Alternative zu. Das Problem beginnt nicht damit, dass wir Scham haben angesichts der Differenz zwischen dem, was wir sind und was der Mensch an sich ist und kann, sondern die Probleme fangen jetzt an, weil sozusagen durch die Scham verursachte inadäquate Verarbeitung und Bewältigungsstrategien. Also, sich zu schämen, dass wir endlich sind, das ist unvermeidbar, das ist sozusagen auch nicht schlimm. Schlimm wird es, wenn wir falsche Strategien wählen. Und die falschen Strategien der Schambewältigung resultieren bei Feuerbach vor allen Dingen aus Eitelkeit und Trägheit. In seiner Eitelkeit versteift sich das bewusste Individuum auf seine Einzelheit. In der Trägheit auf seine Natürlichkeit. Ja? Also jeder, der in pädagogischen Kontexten steckt, ob in Schule oder Hochschule, kennt das. Ja. Jeder Bildungsprozess ist unvermeidlich mit narzisstischer Kränkung verbunden, weil es genau das bewusst macht. Mit jedem Lernschritt lernt man zugleich mit, was man alles noch nicht weiß. Und das tut weh. Das ist eine narzisstische Kränkung. Und eine Weise darauf zu reagieren, ist besonders präsig zu sein. Dieses blöde, abgehobene Goethe-Bildungswissen. Ja, geht mir am allerwertesten vorbei. Also sich gerade sozusagen in seiner Gekränktheit dann auf seine Einzelheit
zu rufen. It's not for me. Ja, sollen doch diese Bildungsbürger da rumquaken, interessiert mich nicht. Ja. Das ist also eine Möglichkeit, diese Kränkung abzuwehren, indem man in diesem Sinne auf Eitelkeit, also seine Besonderheit, so wie man ist, so wie ich jetzt geworden bin, ist alles okay und ich habe überhaupt keine Lust, keine Veranlassung, mich sozusagen auf diese Kränkungsspiele einzulassen. Ich bin, der ich bin. Und ich entziehe mich diesen Bildungszumutungen oder anderen Zumutungen, mich sportlich anzustrengen, mich musisch anzustrengen. Ja? Also nach der dritten Anstrengung immer noch nicht geschafft habe, diese blöde Attitüde fehlerfrei zu klimpern, dann ist Klavier überhaupt blöd, ja? Oder so. Ja? Also diese Reaktionsmechanismen, die sagen Eitelkeit. Ich in meiner Einzelheit, ich bin so, wie ich bin und das alles andere ist eine ungerechtfertigte Zumutung. Oder halt auch auf die Trägheit, also eine ganz gespielte Lässigkeit und Müdigkeit. Ja? Die Füße hochlegen, iPhone daddeln, ne, iPod-Hörer aufsetzen, besonders gähnen und leer, den Lehrer, die Lehrerin angucken. Das sind so die Mechanismen, sozusagen, ich verstecke mich in meiner Natur. Ich bin jetzt ganz Naturwesen. Lass mich in Ruhe mit dieser Zumutung. Also, das sind verständliche Reaktionen, die wir alle kennen, vielleicht sogar aus innerem Erleben. Eitelkeit und Trägheit als sozusagen Abkürzung. Als sozusagen naheliegende Verdrängungs- oder Bewältigungsmechanismen der Scham. Wir werten die Anstrengung, die uns sozusagen die Gattung zumutet, ab, indem wir uns auf unsere Besonderheit berufen, uns fest, das ist Eitelkeit, ja, sich so toll finden, wie man ist, und jede Zumutung, jede Einsicht in seine Beschränktheit abwehren oder sich als ein reines Naturwesen zu verstehen. Also sozusagen die Zumutung des allgemeinen Bewusstseins abwehren. In der Eitelkeit versteift sich das bewusste Individuum auf seine Einzelheit. Die Trägheit hindert das Individuum daran, sein unendliches Potenzial durch sukzessive Selbstvervollkommnung auszuschöpfen. Zugleich ist die Trägheit eben auch eine Trotzreaktion auf die schmerzhafte Erinnerung, dass eben trotz aller Anstrengung immer eine unüberwindbare Kluft zwischen den beschränkten individuellen und den unendlichen allgemeinen menschlichen Fähigkeiten liegen wird. Diesen Schmerz, der in der Einsicht besteht, dass das Individuum sein eigentliches, wahres Wesen nicht vollständig verwirklichen kann, verdrängt eben der Einzelne aus Eitelkeit, aus dem Gefühl der stolzen Selbstverhauptung der Einzelheit gegenüber der Allgemeinheit. Also das Gefühl der Diskrepanz zwischen dem eigenen beschränkten Vermögen des Individuums und dem potenziell unendlichen Gattungswesen in Form von Scham, Trägheit und Eitelkeit, ist nun die Ursache und Quelle der Vergegenständlichung unseres unendlichen Wesens. Das Individuum schützt sich vor der elementaren narzisstischen Kränkung, indem es seine eigenen individuellen und kontingenten Beschränkungen zu allgemeinen Schranken des menschlichen Wesens erklärt. Das heißt, um seine Kränkung zu verarbeiten, stößt das Individuum die gesamte menschliche Gattung vom Thron. Auch die menschliche Gattung wird nun als etwas Endliches und Beschränktes angesehen. Damit wird im menschlichen Bewusstsein, sozusagen im Haushalt von Vernunft, Wille und Herz, eine Stelle frei. Und diese Leerstelle muss gefüllt werden. Denn die unendlichen Prädikate, vollkommene Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe, bezeichnen ja reale allgemeine Eigenschaften des menschlichen Bewusstseins. Welchem Subjekt sollen aber nun diese unendlichen Prädikate zukommen, wenn sie nicht mehr der menschlichen Gattung zukommen? Weil diese auch als endlich und begrenzt gedacht wird. Das ist nun genau die Geburtsstunde der Gottesvorstellung. Vorstellung Gottes ist die Vorstellung eines Subjektes, dem alle Prädikate der menschlichen Gattung zukommen. Also, weil Diskrepanz zwischen mir als individuellem Menschen und der allgemeinen Menschheit so unerträglich ist, wird ein Ausweg gefunden auf dem Weg, dass die menschliche Gattung als solches abgewertet wird. Auch die menschliche Gattung ist nicht so viel besser als ich. Auch die menschliche Gattung ist beschränkt und endlich. Es gibt noch mal etwas über der menschlichen Gattung, von der die menschliche Gattung abhängig ist. Nun werden aber all diese Eigenschaften, die wir der menschlichen Gattung eigentlich zuzuschreiben haben, zum Beispiel unendliche Güte, unendliches Wissen, unendliche Macht, also Allmacht, Allwissenheit, Güte, werden ja in der Differenz zwischen individuellem und allgemeinem Bewusstsein als real erlebt.
So, wohin jetzt mit diesem Erleben, Allmacht, Allwissenheit? Ja, also in jedem konkreten Wissensakt spüren wir die Differenz zwischen unserem endlichen Wissen und dem potenziell unendlichen Wissen. So, wer ist jetzt der Träger des unendlichen Wissens, wenn es die menschliche Gattung nicht mehr ist? Nun, da muss es ein Wesen geben, dem dies zukommt, und das nennen alle Gott. Also aus der Grundverfasstheit des menschlichen Bewusstseins resultiert eine unvermeidliche Kränkung. Inadäquate Mechanismen der Verarbeitung dieser unvermeidlichen Kränkung führen zur Erfindung, wenn Sie so wollen, der Vorstellung eines bestimmten Wesens, das im Effekt diese Kränkung für uns mindert und lindert. Okay. Nun ist das jetzt aber erstmal nur eine Behauptung und ist eine Markierung der Quelle, aus der die Gottesvorstellung stammt. Wir haben jetzt noch nicht rekonstruiert, wie jetzt im Einzelnen dieser Mechanismus auch tatsächlich zur Produktion der Gottesidee führt. Und schon gar nicht haben wir uns gefragt, ob diese Erklärung, diese Rekonstruktion des religiösen Bewusstseins, die uns Feuerbach anbietet, ob die uns überzeugend erscheint. Und damit werden wir uns dann nächste Woche beschäftigen. Vielen Dank.